Bitte öffnet eure Bibeln erneut zum 16. Kapitel vom 1. Samuel. Wir schauen uns heute die Verse 1 bis 13 an. Erster Samuel, Kapitel 16, die Verse 1 bis 13. Hört das Wort Gottes. Und der Herr sprach zu Samuel: Wie lange willst du um Saul trauern, den ich doch verworfen habe, dass er nicht mehr König über Israel sei? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich zu dem Bethlehemiter Isai senden, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen zum König ausersehen. Und Samuel antwortete: Wie kann ich hingehen? Wenn Saul es hört, so wird er mich umbringen. Der Herr sprach: Nimm eine junge Kuh mit dir und sage: Ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern, und lade Isai zum Schlachtopfer, und ich werde dir zu erkennen geben, was du tun sollst, und du sollst mir den salben, den ich dir nennen werde. Und Samuel tat, was der Herr geredet hatte, und kam nach Bethlehem. Da kamen die Ältesten der Stadt ihm aufgeregt entgegen und sagten: Bedeutet dein Kommen Friede? Und er sprach: Ja, Friede. Ich bin gekommen, um dem Herrn ein Opfer zu bringen. Heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer. Und es geschah, als sie kamen, sah er den Eliab und meinte: Gewiss, da steht ein Gesalbter, sein Gesalbter vor dem Herrn. Aber der Herr sprach zu Samuel: Sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn vor Samuel vorübergehen. Aber er sprach: Auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Dann ließ Isai Schammer vorübergehen. Er aber sprach: Auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Und Isai ließ seine 7 Söhne vor Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai: Der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Und Samuel fragte Isai: Sind das die jungen Leute alle? Er antwortete: Der Jüngste ist noch übrig, siehe, er weidet die Schafe. Und Samuel sagte zu Isai: Sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war rötlich und hatte schöne Augen und ein gutes Aussehen. Und der Herr sprach: Auf, salbe ihn, denn der ist es. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Das ist das Wort Gottes. Lasst uns gemeinsam beten. O Vater, wir haben deine Stimme gehört und gebetet, dass du uns über dein Wesen unterrichtest, dass wir dich in deiner Macht und Weisheit sehen und erkennen, dass du nicht nur weise gewesen bist und mächtig gewesen bist, sondern dass du es noch immer bist. Herr, beuge uns unter dein Wort und durch dein Wort. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Kaum muss ich euch daran erinnern, dass unsere Kirche kürzlich die Ruling Elders, die Ältesten und die Diakone ordiniert hat und berufen und gewählt. Und das ist sicherlich nicht dasselbe oder derselbe Vorgang wie die Berufung und Salbung eines Königs eines Landes, aber es gibt Gemeinsamkeiten und Dinge über Gott, die wir aus dieser Passage von diesem Abend lesen können. Dinge, die auch wichtig sind, nicht nur für die einzelnen Leiter in unserer Gemeinde, sondern für die ganze Gemeinde. Und ich glaube, dass wenn wir diese Passage heute studieren, dass der Herr uns durch diese Passage, durch diese historische, antike Geschichte von Israel segnen wird. In den ersten 5 Versen möchte ich, dass wir die Berufung, den Ruf Gottes, dass der Herr ruft, anschauen. Dann, dass der Herr sieht, bis Vers 12 und dann im 13. Vers, dass der Herr ausrüstet. Also der Herr ruft, sieht und rüstet aus. Wir haben im Kapitel oder wir haben im Propheten Samuel einen Menschen zerbrochenen Herzens vor uns. Er war sein gesamtes Leben lang dem Herrn gewidmet und hingegeben und führte das Volk Israel treu. Aber das war dementsprechend auch nicht der Grund, warum er traurig war, sondern er war der, der den ersten König Israels, Saul, salbte, und er trauert darum, dass Saul von Gott abgelehnt wurde, weil Gott Saul in seinem Ungehorsam und seinem Unglauben gesehen hat. Und das überwältigt Samuel, denn es war sein Anliegen, seine Mission, seine Anbetung gegenüber Gott, die große Sache, die er für den Herrn getan hat, dass er Saul für den Herrn aufwachsen sah, wie er berufen wurde und trainiert wurde und überprüft wurde als König des Volkes Israel. Und so trauert er und klagt. Er liebt den Mann, auch wenn er zornig über ihn ist. Er hat sich für ihn ausgegossen und eingesetzt für Saul und ist jetzt angemessenerweise über seine Verwerfung erschüttert. Eine Sache, die nicht der Hauptpunkt dieser Passage ist, aber dennoch erwähnt werden sollte, ist, dass Samuel also trauert über den Fall eines geistlichen Leiters, den Gott eingesetzt hat. Und auch wir sollten demnach, wenn wir immer wieder mal hören, dass geistliche Leader fallen, sündigen und verworfen werden von ihrer Leiterschaft des Volkes Gottes, dass wir darüber ebenfalls trauern sollten. Es sollte ein herzzerreißendes Ereignis sein, solche Skandale und ihre Wirkung auf die Kirche. Und vor allem den Effekt, die Wirkung, die es hat auf den gefallenen Menschen und seiner Beziehung Gottes mit Gott zu Gott. Und so sehen wir, dass Gott sich dieses weinenden Propheten annimmt und er sagt zu Samuel: Wie lange willst du um Saul trauern, den ich doch verworfen habe, dass er nicht mehr König über Israel sei? Wie lange noch, Samuel, wirst du davon überwältigt werden? Wird es dich zu weit, zu tief in die Verzweiflung hineintreiben? Ich habe ihn doch verworfen. Es ist nicht nur etwas, was Saul getan hat, es ist meine Hand gegen ihn. Es ist eine gute Sache, eine Barmherzigkeit gegenüber dem Volk Gottes, dass sie nicht solch einen herzlosen, einen Menschen ohne Herz für Gott haben über sich. Wie lange wirst du darüber trauern? Denn das ist des Herrn Tat. Es ist in Samuels Herzen die Idee, dass die Pläne Gottes verhindert werden möchten oder wurden durch den Fall von Saul und seine Verwerfung, während jetzt Gott ihn konfrontiert und ihm sagt: Nein, Saul hat nicht die Pläne Gottes durchkreuzt. Und darum sagt Gott direkt wie lange willst du um ihn trauern? Fülle dein Horn mit Öl und gehe hin. Samuel, ich bin nicht fertig mit dir. Du bist noch immer der Salber von Königen. Du bist noch immer der Diener Gottes. Du wirst weiterhin meinen Plan ausüben. Der Fehler und das Versagen Sauls versagt nicht die Prophezie, dass ein König über das Volk Israel gesandt würde. Es hat nicht die erhabene Herrschaft Gottes über sein Volk zunichte gemacht. Zwei Dinge möchte ich euch zeigen. In Vers 1 zuerst: Gottes Vorhaben, wenn niemals durch die Untreue und das Versagen von Menschen durchkreuzt. Gottes Vorhaben, wenn niemals durch die Untreue und das Versagen von Menschen durchkreuzt. Gott kann tun, was auch immer er will. Er ist erhaben über unsere Siege, über unsere Niederlagen. Es ist nicht nur, er braucht keine Erlaubnis, das ist eine Sache, die er Samuel in seiner Trauer sagt. Und die zweite und Hauptsache ist, dass die Menschen Gottes diejenigen sind, die Gott sich aussucht. Gott hält sein Wort und er ist es, der Menschen für seinen eigenen Dienst zubereitet. Darum sagt er in Vers 1, fülle dein Horn mit Öl und geh hin, ich will dich zu dem Bethlehemiter Isai senden, ein Mann, der in Bethlehem lebte, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen zum König ausersehen. Ich habe mir unter seinen Söhnen einen zum König ausersehen. Wer ist es, der die Berufung, der den Ruf ausübt? Gott. Wer ist es, der die Pläne Gottes zur Vollendung führt? Gott. Er erwählt, wer Anführer sein wird. Er hat die rufende Hand über sein Volk. Ob es ein Pastor, ein Diakon, ein Ältester ist oder hier ein König, ob es ein Apostel ist, Gott ist es, der beruft. Gott ist es, der beruft. Das möchte ich, dass wir diesen Abend dies verstehen, denn es werden in den Kirchen wirklich schlechte Informationen ausgeteilt und ausgewechselt oder ausgetauscht. Kirchen denken, dass sie diejenigen sind, die den Ruf ausstellen. Und das habe ich einige Male in der Berufung unserer Ältesten und Diakone gesagt. Eine Sache, die ich erneut wiederholen möchte. Gott beruft die Menschen und die Kirche. Sie erkennt nur diesen Ruf Gottes an. Und das ist tief wichtig, weil es Gottes König und Gottes Menschen sind. Ein König für Gott, nicht Israel. Gott ist sein Haupt, sein Herr. Gott ist das Haupt, der Herr von Ältesten, ob sie lehren oder disziplinieren. Und so haben sie auch einen höheren Ruf als ihre Gemeinde, sondern ihr Ruf, ihr Boss ist der heilige Herr. Und das heißt nicht, dass sie sich nicht um die Kirche kümmern sollten, aber sie müssen nicht von durch jede Beschwerde durch jeden Wind hin und her geweht werden, sondern sie sind zu verantworten hauptsächlich vor dem Wort Gottes. Im zweiten Vers sehen wir dann die Sendung Samuels. Samuel sagt, ich habe ein bisschen Angst. Er sagt, wie kann ich hingehen? Wenn Saul es hört, so wird er mich umbringen. Das ergibt sehr viel Sinn. Saul hat eine Armee, eine, die einigermaßen loyal ist ihm gegenüber. Sie haben Macht von Schwertern und Speeren, militärische Handlung. Und Saul weiß, dass er verworfen wurde und weiß, dass Samuel der Königsalber ist, derjenige, der den nächsten König auswählt und salbt. Oder zumindest salbt. Und so, wenn ich jetzt hingehe, dann wird Samuel denken, dann wird Saul sich ableiten, dass ich jetzt jemanden, einen Feind aufstelle. Er ist ein Mensch wie ich, wie du. Er wird mich umbringen, um diesen Feind zu vermeiden. Und der Herr sagt, nimm eine junge Kuh mit dir und sage, ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. Und lade Isai zum Schlachtopfer und ich werde dir zu erkennen geben, was du tun sollst. Gott sagt ihm also, du solltest dich vorerst um mich sorgen, Samuel. Du hast Angst vor Saul, aber du solltest dich vor mir fürchten. Kümmere dich nicht so sehr darum, worum sich Saul kümmert, sondern um mich und um die Notwendigkeit eines Schlachtopfers. Es ist also nicht nur, Samuel wird sagen, oh, ich bin hier, um ein Schlachtopfer zu geben, auch wenn er andere Zwecke hat, die er einfach versteckt. Sondern Gott sagt ihm, du hast weiterhin als Prophet zu handeln. Schlachtopfer erbringen musst du. Du musst nach Bethlehem gehen. Und dann werde ich dir zeigen, was du weiterhin zu tun hast. Und du wirst mir gehorchen. Ich bin derjenige, der ruft. Hier ist also das zweite Zeugnis über die Auswahl Gottes für den kommenden König, den Sohn Isais, der hier noch ein junger David ist. In Vers 4, und Samuel tat, was der Herr geredet hatte, und kam nach Bethlehem. Da kamen die Ältesten der Stadt ihm aufgeregt entgegen und sagten, bedeutet dein Kommen Friede? Wir können hier die Furcht davor, was Saul entgegnen mag, je nachdem, was Samuel hier tut, in den Herzen der Leute. Es halt die gleiche Furcht von Samuel hier wieder. Und Samuel antwortet ihnen, heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer. Also er reinigt sie, wäscht sie, bereitet das Opfer vor zur Anbetung. Was werde ich euch hierzu sagen? Die Handlungen von Menschen können die Pläne Gottes nicht durchkreuzen. Er kann auserwählen und berufen, wen auch immer er möchte. Er ist der Einzige, der beruft. Und was er von uns verlangt, ist Gehorsam und dass wir uns auf ihn, dass wir ihm vertrauen und uns auf ihn stürzen, dass wir seinem Wort gehorchen und uns auf ihn verlassen. Im Glauben, dass er uns hilft zu tun, was er möchte, ob wir Ältester, Diakon, Missionar oder sonst was sein sollten oder auch einfach nur ein treues Kirchenmitglied, was auch anderen erzählt von Jesus Christus. Ein treuer Arbeiter im Arbeitsplatz, der die Hoffnung und Liebe Christi im Herzen hat und fröhlich und willens ist, dem Ruf Gottes sich zu unterzuordnen und Gottes Willen auszuüben. Gott tut, was auch immer er möchte. In den Versen 6 bis 12 sehen wir, dass der Herr sieht. Der Herr sieht. In Vers 6 beginnt es mit der Geschichte der Prüfung der Söhne Isais. Und es geschah, als sie kamen, sah er den Eliab und Samuel meinte, gewiss, da steht sein Gesalbter vor dem Herrn. Recht simpel, er sieht also dieses Prachtexemplar eines Menschen und Israeliten vor sich. Er sieht, ähnlich wie Saul damals, dass hier ist ein hochgewachsener und stämmiger Mann, gut aussehend, beeindruckend. Und in Vers 7 sehen wir dann eine leichte Zurechtweisung. Der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Und was der Herr als nächstes sagt, unterrichtet uns eine Menge über das Wesen Gottes. Und er sagt, denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Der Herr sieht auf das Herz. Hier ist eine kleine Zurechtweisung, denke ich. Und es sollte auch uns betreffen, wir sind Menschen, die in unserer Menschlichkeit Dinge danach prüfen und beurteilen, was wir sehen. Manchmal haben wir einen Gegenstand bei uns, wir fassen ihn an, tasten, wenn wir zu einer Mahlzeit kommen, gibt es vielleicht auch andere Sachen, es zu überprüfen, wir riechen es, schmecken es, hören, auch was eine Person sagt. Klingt die Person gut? Ergibt Sinn, was sie sagen? Wir überprüfen also Dinge und Gegenstände und Menschen über äußere Dinge. Gott aber sieht ihr Herz an. Er sieht die Neigungen des Herzens an. Das ist, was den Herrn kümmert. Eine tiefe Prüfung, eine geistliche Prüfung. Eine Prüfung, in der sich Gott um den Charakter, Ernsthaftigkeit, Geistlichkeit und Heiligkeit kümmert. Dinge, die an und für sich Unsichtbare Qualitäten sind Eigenschaften, darum kümmert sich der Herr. Eine tiefe Prüfung. Ihr wisst, in unserer Kirche nominierten wir zuerst Menschen zum Amt und danach haben wir sie trainiert. Und als drittes haben wir sie getestet. Wir hatten eine theologische Prüfung angesetzt und ihren Charakter, ihre Geistlichkeit versucht zu prüfen. Es war tief und anrührend, aber es ist nicht im Ansatz, was der Herr verlangt und was der Herr tun kann. Das geht noch viel tiefer. Und was mit Saul das Problem war, ist, dass er im Herzen nicht dem Herrn folgt und dass sein Nachfolger, was wird über ihn gesagt, dass der im Herzen ein Herzen nach dem Herzen Gottes haben wird. Ich möchte, dass ihr euch in die Schuhe von Isai und seine 7 Söhne versetzt. Isai bemerkt, hier passiert was, er ruft Abinadab, lässt ihn vor Samuel hingehen. Auch ihn hat der Herr nicht erwählt. Erneut lässt der Herr es nicht auf unsere Gefühle oder Gedanken oder die von Samuel ankommen, sondern er sagt ihm deutlich, auch ihn habe ich verworfen. Dann in Vers 9, dann ließ Isai Schama vorübergehen, er aber sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. 3 Versuche, alle haben gescheitert, sind gescheitert. In Vers 10, und Isai ließ seine 7 Söhne vor Samuel vorübergehen, er versteht, hier passiert wirklich was. Hier wird der neue König ausgesucht. So lässt er nun die 7 vor ihm hinfort hinweggehen. Und Samuel sprach zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Und das wird Isai vermutlich beschämen. Ich weiß nicht, ob ihr mal einen Gast hatte in eurem Haus und dann ist etwas sehr Merkwürdiges passiert, etwas Unangenehmes. Das wird hier der Fall sein. Was tut Samuel hier? Er hat hier ein Geschäft. Es scheint um die Auswahl des neuen kommenden Königs zu gehen. Und wir sehen hier auch, wie verwirrt Samuel zu sein scheint. Er antwortete, oder fragt Isai, sind das die jungen Leute alle? Er antwortete, der Jüngste ist noch übrig. Siehe, er weidet die Schafe, in Vers 11. Und siehe, er weidet die Schafe. Nun, du und ich, wir wissen, in diesem Bibelabschnitt, als Schüler der Bibel, wir wissen, dass die Sprache vom Schafhirten eine königliche, eine leiterschaftliche Eigenschaft ist, eine von wahrem Charakter. Aber als das hier erwähnt wird, das ist etwas sehr Gewöhnliches damals gewesen. Ja, die Israeliten haben viele Hirten gehabt, darum sehen wir es auch immer und immer wieder. Als ein Bild, was dem Volk beigebracht wird, um ihnen die Eigenschaften eines Leiters anzuzeigen. Und wir sehen es auch im Wesen von Jesus als Hirten. Und wir mögen uns denken, der Jüngste muss es sein, der auserwählt wird, weil er treu ist und draußen ist in den Schwierigkeiten im Nordwind und die Schafe weidet, sie vor Wölfen schützt und diejenigen verbindet, die zerbrochen sind, die verletzt sind. Aber so kommt es Isai nicht rüber und den anderen Söhnen. Ich denke nicht. Vielmehr wird David aufgrund seiner Jugend, aufgrund seines jungen Alters gering geschätzt. Es erinnert an Paulus, der sagt, lass niemanden dich gering schätzen aufgrund deiner Jugend. Aber Gott kümmert das Herz, er blickt auf das Herz, das sollte auch uns betreffen. und es sollte uns anweisen, wie wir uns verhalten, vor allem gegenüber anderen. Wir sollten nicht nur fragen, wer ist der Leiteste, wer ist qualifiziert als Leiter? Es ist der Laute, der immer bereit ist, Antworten zu geben, der vielleicht ein Typ A von Persönlichkeit ist. Vielleicht ist es der mit dem höchsten Alter, der Stärkste oder der Jüngste oder der Mächtigste. Vielleicht diejenigen, die Indizien ihres Charakters gegeben haben. Und das Letzte ist es, hier werden Leute gesucht, die Indizien gegeben haben von einem wirklich anderen Herzen, einem gottgewandten Herzen. Auf die sollten wir schauen. Und so wird David mit einem solchen Herzen hergeholt, aufgrund des Befehls Samuels. Und in Vers 12 lesen wir, und er war rötlich und hatte schöne Augen und ein gutes Aussehen. Und das nächste ist allerdings das wirklich Wichtige, und der Herr sprach auf, salbe ihn, denn auf diesen Ruf kommt es an. Und so können wir uns vorstellen, dass die Brüder sich verwirrt fragen, warum unser kleiner Bruder, warum dieser Schafhirte, warum wird er ausgewählt? Aber es ist Gottes Ruf, Gottes Berufung. Er hat sein Herz überprüft und ließ Samuel dieses Werk, diese Salbung ausüben als Zeichen seines Königtums. Und in diesem Salbungsakt, dieser Salbungshandlung, da kriegen wir auch das Wort Christus her, was auf Griechisch Mashiach, auf Hebräisch Gesalbter heißt. Es ist eine Person, die besonders von Gott überprüft und berufen wurde. Und der Gesalbte, der Christus, ist der große Mashiach, der große König des Volks Israels. Und in Vers 13 sehen wir, dass der Herr auch ausrüstet. Wir lesen, und da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern, und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Wir verstehen vielleicht, was es heißt, dass wir jemanden mit Öl zu salben. Manche Kirchen praktizieren das auch. Es wird normalerweise in Verbindung mit Gebeten für Kranken ausgeübt. Das wurde uns vom Neuen Testament überliefert. Aber diese Salbung hier ist anders. Sie ist ein Symbol, etwas, was man ansehen sollte, über die, und es zeigt uns, was der Herr tut. Es ist ähnlich wie das Handauflegen, was wir vor einigen Wochen getan hatten. Es ist ein sichtbares Symbol einer geistlichen Realität der Berufung, ein Symbol. Es ist nichts Magisches im Öl, aber es ist ein Symbol des Rufes Gottes. Aber der zweite Teil ist etwas merkwürdig. Hier steht, und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Was bedeutet das? Wir haben es bereits im 1. Samuel ein bisschen gelesen, bei Saul, der den Geist Gottes hatte und über ihn in ihn reinfuhr. Oder über ihn fuhr, ist das Innewohnen Gottes im Herzen eines Menschen. Ich denke nicht, das lesen wir hier nicht. Es ist nicht dieselbe Art von Formulierung. Was ist das also? Der Geist des Herrn geriet über David. Allgemein gesprochen heißt es, dass Gott David geistlich ausrüstete, seine geistliche Tat auszuüben. Das sollten wir sehen, und es sollte uns ermutigen und in Verwundern oder Bewunderung versetzen. Denn Gott wählt nicht nur Leiter mit Charakter, einem Herzen nach dem Sein aus, sondern er rüstet sie aus. Er rüstet sie aus, sein Volk zu umsorgen, sich um sie zu kümmern. Gott möchte nicht, dass wir einfach einen General haben, sondern Hirten, Pastoren, Menschen, die in jedweder Weise sich um sein Volk kümmern können. Und was insbesondere die Amtsinhaber, die hier unter uns sind, berühren sollte, du musst dich nicht bereit fühlen, deiner Aufgabe dich anzunehmen, mehr als dieser Schafsjunge sich bereit fühlte, ein Königreich zu leiten. Denn der Heilige Geist segnete David und hat ihm Weisheit gegeben und ihn ausgerüstet, ihm Verständnis gegeben und Ausdauer und Bewahrung, Ausharren, seine Aufgabe auszuführen. Der Heilige Geist ist eine Notwendigkeit für seine Aufgabe und es ist auch eine Notwendigkeit für dich. Freunde, du musst dauerhaft vom Heiligen Geist ausgerüstet, ausgestattet sein. Das wirst du in jedem diakonalen Treffen und sonst wie sehen. Du musst erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Wenn du denkst, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich habe keine Worte dafür, ich brauche Hilfe. Wenn du treu bist in deinem Amt, dann wirst du auch sehen, dass dieses immer wieder geschieht. Und ich möchte, dass du ermutigt wirst, zu wissen, dass der Herr uns ausrüstet und dass der Herr uns innewohnt durch seinen Geist. Das sollte uns ermutigen und es sollte die Kirche, die Gemeinde ermutigen. Auch wenn Gott noch so krumme Stöcke aussucht, dient er seiner Gemeinde nicht nur durch diese krummen Stücke oder schwachen Menschen, sondern er wirkt durch sie, durch seinen Heiligen Geist, um sich um dich zu sorgen. Und so wird Gott dich nicht überlassen der Narrheit eines menschlichen Pastoren oder Amtsinhabers, sonst wie Ältesten oder Diakon, sondern dass der Herr sich um dich sorgt. Das ist ein großer Trost für mich, dass ich es nicht alleine erledigen muss. Ich muss kein großer Mensch sein, und alles bewirken, sondern ich muss ein Mensch nach dem Herzen Gottes sein, ein Mensch, der von dem Heiligen Geist überfallen wird. Und so, wir haben schon einen König, darum hoffe ich, dass jetzt der Herr mit dem Heiligen Geist die Amtsinhaber insbesondere durch seinen Heiligen Geist stützen würde. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du dich so sehr um deine Gemeinde und dein Volk kümmerst, zu jeder Jahreszeit, in jedem Auf und Ab. Ich danke dir, dass du uns hörst und dass du deinen Heiligen Geist gesandt hast, um den Dienst an deinem Volk zu heiligen. Ich danke dir für Menschen wie Samuel, die, auch wenn sie noch so von Furcht erfüllt sind, dennoch gewillt sind, gehorsam zu sein. Wir bitten dich, mach uns zu Menschen wie ihm. Wir danken dir auch, Vater, dass du dich nicht damit zufrieden gegeben hast, irgendwelche Menschen als Anführer zu haben, sondern dass du Menschen mit Charakter, mit Integrität ausgewählt und ausgerüstet hast. Herr, und ich danke dir, dass du diese Menschen mit deinem Heiligen Geist ausrüstet. Ich möchte dich bitten, segne unsere Kirche und mach uns stark, auch die Angriffe des Satan abzuwehren. Wir bitten all dies in Jesu Namen. Amen.